Rumbula. Am Morgen des 30. November 1941 stand Ernst an Grube 1. Von dort blickte er ins Grauen. Eine Gruppe nach der nächsten schritt über die Rampe, die er entworfen hatte, in die Tiefe. Frauen, Kinder, Alte und ein paar Männer, die bei eisigen Temperaturen so gut wie nichts mehr am Leib trugen. Einige der Menschen schrien oder weinten. Andere beteten, viele blieben apathisch. Unten angekommen, mussten sich die Lebenden mit dem Gesicht auf die noch warmen Körper der Toten zu ihren Füßen legen. Platzsparend, lückennutzend. Wer krank war, alt oder noch sehr jung, dem halfen kräftigere Begleiter. Die deutschen Schützen entsicherten ihre sowjetischen Maschinenpistolen. Vom Grubenrand oder auf den Opfern stehend, zielten sie aus nächster Nähe auf die Nacken. Einzelfeuer. Schuss brach auf Schuss. Tak, tak, tak. Das Exekutionskommando mordete im Akkord. Die Schützen töteten in bis zu 3 Gruben parallel. Sobald sie die 71 Patronen aus ihrem Trommelmagazin verschossen hatten, traten andere an ihre Stelle. Zeit zum Nachladen und für einen Schnaps, von dem es reichlich gab. Anschließend gingen sie zurück und streckten die nächste Gruppe Menschen nieder. Die Leichenberge in den Gruben wuchsen. Ernst schoss nicht. Sein Vorgesetzter hatte es ihm untersagt, so wie allen anderen SS-Offizieren seines Stabs. Stattdessen musste er das Morden an Grube 1 an jenem ersten Advent beaufsichtigen. Wenn der Schütze einen Menschen nicht richtig traf oder versehentlich ausließ, war es Ernsts Aufgabe einzuschreiten. Für diesen Fall war er angehalten worden, einem der pausierenden Schützen das Kommando zum Nachschuss zu geben. 30.000 Patronen hatten die Männer dabei. Keines der Opfer sollte überleben. Ernst war Tiefbauingenieur. Den Boden für das Massaker hatte er selbst bereitet. Rund 10 Tage zuvor war er das erste Mal hierher gekommen. Von Riga aus war er die 10 Kilometer aus dem Stadtzentrum hinausgefahren. Kurz hinter dem Bahnhof Rumbula hatte er den Wagen angehalten. Ernst war aus dem Auto gestiegen. Gemeinsam mit über einem Dutzend Männer, darunter weiteren SS-Offizieren, hatte er die Anhöhe in unmittelbarer Nähe inspiziert. Ausgewählt worden war sie vom höheren SS- und Polizeiführer HSSPF Friedrich Jeckeln auf einer seiner Erkundungsfahrten. Die vorgesehene Exekutionsstätte war ein unebener Streifen, einige hundert Meter breit, zwischen der Bahnlinie und der Landstraße, die von Riga nach Daugavpils, Lettlands zweitgrößter Stadt, führen, bewachsen mit Kusseln und lichtem Baumbestand, der sich zur Mitte hin zu einem kleinen Wald verdichtete. Ernst erhielt von einem der anderen SS-Offiziere den Auftrag, genau dort, wo die Bäume den besten Sichtschutz boten, ein halbes Dutzend Gruben für die Erschießung von rund 25.000 bis 28.000 lettischen Juden zu planen. Die lebten zu jener Zeit noch im Rigaer Ghetto. Binnen etwa einer Stunde berechnete er die nötige Größe und den Aushub, die meisten 10 mal 10 Meter im Quadrat und 2,5 bis 3 Meter tief. Dann steckte er die Flächen ab. Lastwagen mit 300 sowjetischen Kriegsgefangenen fuhren vor, die aus dem nahegelegenen Lager Salaspils aufgebrochen waren. Bewacht von Wehrmachtssoldaten schachteten sie mit bloßen Händen die Gruben aus. Während die Männer arbeiteten, legten die Deutschen keinen Wert auf Geheimhaltung. An der Baustelle sprachen sie freimütig über die bevorstehende Exekution der Juden. Abends fuhren die sowjetischen Soldaten zurück ins Lager und kehrten am folgenden Morgen zurück. Obwohl die Männer ohne jedes Werkzeug arbeiten mussten, kamen sie gut voran. Der Sand war fest und kalt, so dass die Kriegsgefangenen senkrecht in die Tiefe graben konnten. Als sie fertig waren, ließ Ernst noch Rampen in alle Gruben anlegen. Auch die errichteten die Rotarmisten. Nach 2 bis 3 Tagen waren die Arbeiten abgeschlossen. Das Morden begann am 30. November 1941 schon in Riga. Die über 29.000 Bewohner des jüdischen Ghettos in der Moskauer Vorstadt schliefen noch, als sich eine deutsch-lettische Vernichtungsarmada bereitmachte. Zwischen 1.000 und 1.700 Männer müssen es gewesen sein. Gegen 4 Uhr morgens sammelten sich die ersten von ihnen, Angehörige des Kommandos der Schutzpolizei am Tor des mit Zäunen abgegrenzten Ghettos. Den letzten von ihnen hatte ein SS-Offizier am Vorabend unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass die bislang als Umsiedlung getarnte Aktion gegen die lettischen Juden auf nichts anderes als ihre Erschießung in einem Waldstück nahe Riga abzielte. Wer sich dem Plan widersetzte, sei es im Ghetto oder unterwegs, gegen den sollten die Beamten rücksichtslos von der Schusswaffe Gebrauch machen. So lautete die Parole vor Auftakt. Kurz darauf drangen lettische Polizeibeamte mit Hilfe des jüdischen Ordnungsdienstes in die Häuser im westlichen Teil des Ghettos ein und trieben die aus dem Schlaf Geschreckten mit Gewalt auf die Lagerstraße. Nicht alle folgten freiwillig. Wer sich in der Dunkelheit zu langsam in die Kolonnen einfügte, wurde schwer misshandelt. Bald fielen die ersten Schüsse. Sie trafen Menschen, die aus der Kolonne auszubrechen und sich in den östlichen Teil des Ghettos abzusetzen suchten, der an jenem Tag noch nicht geräumt wurde. Auch wer sich hinsetzte, weil das Marschtempo zu hoch war, wurde umgehend erschossen. Binnen kurzer Zeit war die Luzasjela, die durch das Ghetto führte, mit Leichen übersät. 300 Opfer bestattete ein Arbeitskommando aus dem kleinen Ghetto, dessen Männer nicht nach Rumbula marschieren mussten, auf dem alten jüdischen Friedhof. Doch dies waren bei weitem nicht alle, die an jenem Tag auf dem Marsch nach Rumbula ihr Leben verloren. Die Menschen im Altenheim wurden direkt ermordet. Andere Juden, die krank oder alt waren oder schlecht laufen konnten, entgingen zunächst den Schützen. Angehörige des lettischen Kommandos warfen sie wie Viehhälften auf offene Lastwagen, sodass sie teils übereinander lagen. Dann wurden die Menschen abtransportiert. Die erste Kolonne verließ das Ghetto gegen 6 Uhr über eine Lücke im Stacheldrahtzaun, den die Täter extra für den Marsch an der Ostgrenze geöffnet hatten. Von dort trieben die deutschen und lettischen Begleiter die Menschen auf die Landstraße Richtung Daugavpils. Viele trugen Gepäck bei sich. 10 Kilogramm, so hatte es auf einem Plakat des jüdischen Komitees geheißen, dürften die Menschen für die Umsiedlung mitnehmen. Eine Lüge. Die Kolonnen kamen nur sehr mühsam voran. Bei -7,5 Grad war der Weg stellenweise spiegelglatt. Immer wieder rutschten Menschen aus. Vor allem die Kräfte der Alten und Kinder überstieg der Marsch bei weitem. Viele mussten gestützt oder getragen werden. Die Fahrzeuge und Pferdegespanne, die den Kolonnen folgten, waren bald voll beladen mit fortgeworfenen Gepäckstücken und Menschen, die nicht mehr laufen konnten. Sie wurden zu den Gruben gefahren. Wer keinen Platz fand und zurückblieb, weil er nicht mehr weiterlaufen konnte, wurde erschossen. Bald säumten Leichen die Straßen. Ein Entkommen gab es nicht. Jede der rund 1000 Menschen zählenden Kolonnen wurde von einer Hundertschaft lettischer Begleitmannschaften flankiert, die mit entsicherten Karabinern neben ihnen hermarschierten. Vorne und hinten führten 2 deutsche Schutzpolizisten die Kolonne und regulierten das Tempo. Hinzu kamen mobile Streifen zwischen den einzelnen Kolonnen, die einschreiten sollten, falls eine größere Menschenmenge wider Erwarten einen Fluchtversuch wagte. Während ihres Marschs überholten mehrere Autos die ersten Kolonnen. In einem von ihnen saß Ernst. Der SS-Stab ließ sich zur Exekution chauffieren. Jeckeln hatte sämtlichen verfügbaren Mitgliedern am Nachmittag zuvor befohlen, dabei zu sein, wenn die Juden exekutiert würden. Jeder seiner Männer sollte einbezogen werden. Das galt auch für seinen Baudezernenten Ernst Hemiker. Am nahegelegenen Güterbahnhof von Skirotava war spät am Abend zuvor der erste Deportationszug aus Berlin angekommen. Dem Willen des SS-Reichsführers Heinrich Himmler zufolge sollten die reichsdeutschen Juden ins Ghetto einquartiert werden, sobald durch die Ermordung der lettischen Juden Platz geschaffen worden war. Jeckeln aber entschied anders. Er ließ den Zug mit rund 1000 Deutschen auf ein Abstellgleis bei Rumbula leiten, wo die Menschen aus den Waggons getrieben und dann als Erste in eine der Gruben geführt wurden. Ein Test für die Tötungsmaschinerie. Nach einer Dreiviertelstunde waren sie alle tot. Die letzten von ihnen wurden gegen 9 Uhr erschossen, etwa zu der Zeit, als die Spitze der ersten Kolonne aus dem Ghetto das Gelände erreichte. Der Menschenzug bog auf einen Feldweg ab, der hinauf zum Wäldchen mit den Gruben führte. Wie schon auf dem Marsch gab es auch hier kein Entkommen. Der Weg glich einem regelrechten Absperrschlauch, der sich zur Exekutionsstätte hin zu einer Schneise verengte und aus SS-Männern, Angehörigen einer Kompanie zur besonderen Verwendung, ZBV, sowie lettischen Einheiten bestand. Männer zweier Reserve-Polizeibataillone aus Jelgava und Riga sperrten das Gelände ab. Die Posten hatten sich in einem Halbkreis zwischen den Schienen und der Landstraße aufgestellt, maximal 250 Meter vom Hinrichtungsort. Weit genug entfernt also, um Außenstehenden den Blick auf das Massaker zu verwehren und ausreichend Zeit zu haben, auf Menschen zu schießen, die zu fliehen versuchten, mit Maschinengewehren, die eigens zu diesem Zweck in Position gebracht worden waren. Auf dem Weg zur Grube mussten die Juden alles ablegen, was sie bei sich trugen. Am Waldesrand das Gepäck. Anschließend Mäntel, Kleider, Hemden, Hosen, Pullover und die Schuhe, die die Menschen auf Haufen warfen. Zuletzt die Wertsachen. Für sie hatten die Täter Holzkisten aufgestellt. Nur die Unterwäsche durften die Menschen am Leib behalten. Die SS-Offiziere dirigierten das Morden. Manche beaufsichtigten die Exekutionen von den Erdwällen an den Gruben aus, so wie Ernst. Andere schritten ein, wenn der Strom an Menschen ausdünnte oder zu sehr anschwoll. Etwa wenn die Kleiderablage länger dauerte oder eine Kolonne an der Grube die nächste eingeholt hatte. Jeckelns Plan sah das nicht vor. Die teuflische Mechanik verlangte, dass alle Menschen einer Kolonne tot in den Gruben lagen, sobald die nächste ankam. Darum die Maschinenpistolen. 1000 Menschen in 30 Minuten. 33 in einer Minute. Mord im Akkord. Tack, tack, tack. Je später es wurde, umso weniger konnten die Täter das Tempo halten. Die Aktion wurde hektischer und unsauberer. Immer häufiger wurden Fangschüsse nötig. Als es dunkel war und heftiger Schneefall einsetzte, endete das Morden. Zwischen 13.000 und 15.000 Menschen fielen an jenem Blutsonntag, wie er in der lettischen Geschichte heißt, der SS zum Opfer. Weitere 12.000 bis 15.000 lettische Juden folgten am 8. und 9. Dezember, als die SS auch den östlichen Teil des Ghettos räumte. 4.000 Arbeiter, die als unverzichtbar angesehen wurden, überlebten in einem eigens für sie abgetrennten kleinen Ghetto in der Moskauer Vorstadt. Auch 300 Frauen, die als Schneiderinnen angeworben wurden, konnten sich dem Morden entziehen. Und schließlich eine Handvoll Menschen, die am zweiten Aktionstag wie durch ein Wunder das Massaker überlebte. Mindestens 27.100 Menschen ermordeten die Nationalsozialisten beim Massaker von Rumbula. Der Totengräber, der die Gruben plante, war ein 45 Jahre alter Tiefbauingenieur, Ernst Hemiker.